mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom. Schaff Frieden, mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom. Schönen guten Abend, liebe Freunde. Nach der verlängerten Winterpause freuen wir euch zu sehen. Seid herzlich willkommen.
Schaff Frieden, mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom. Schaff Frieden, mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom. Wir weinen zusammen, wir lachen zusammen, Shalom. Wir hoffen zusammen, wir beten zusammen, Shalom. Schaff Frieden, mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom. Schaff Frieden, mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom. Wir dulden zusammen, wir warten zusammen, Shalom. Wir essen zusammen, wir trinken zusammen, Shalom.
Schaff Frieden, mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom. Schaff Frieden, mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom.
Schaff Frieden,
mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom.
Schaff
Frieden, mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom.
Wir zweifeln zusammen, wir glauben zusammen, Shalom. Wir siegen zusammen, wir feiern zusammen, Shalom.
Schaff Frieden, mein Freund, make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom.
Schaff Frieden, mein Freund, make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom.
Und hier.
Schaff Frieden, mein Freund. Make peace, my friend. Shalom, Shalom, Shalom.
Schönen guten Abend, Freunde. Das war eine lange Pause, die wir hinter uns haben. Ich staune ja, dass ihr das so lange ausgehalten habt. Also ich kann ohne mich gar nicht so lange sein. Schön, dass ich euch jetzt sehen kann, dass es wieder losgeht. Ich begrüße euch. Herzlich willkommen. Ihr seht, dass die Band unvollkommen ist. Unser Bassmann ist nicht da. Wir wissen auch nicht, wo er steckt. Aber ihr seht, es geht auch so. So haben wir vor 20 Jahren angefangen. Waschbrett, Banjo und Gitarre. Das ist so die Urform der Musik und da sind wir wieder gelandet. Aber es geht auch so. Schön, dass ihr mitmacht, schön, dass ihr mitsingt. Ich bedanke mich für die Weihnachtskollekte. Also Leute, das war wieder mal ein Sümmchen, das ich sehen lassen kann. Wenn wir dieses Niveau halten könnten, das wäre wunderschön. Ich bewundere rückhaltlos eure Opferbereitschaft. Wir haben gesammelt für die Christoffel-Blinden-Mission, für blinde Kinder in der dritten Welt. Und ihr habt dagelassen 6.736 Mark. Fast 7.000, Leute. Herrlich. Ich bedanke mich, ich gebe euch auch den Dank der Christoffel-Blinden-Mission weiter, die immer erstaunt sind, wenn von unserem Jugendgottesdienst solche Riesenkollekten eintreffen. Heute geht es bei unserer Kollekte um Menschen, die geistlich blind sind, also die nur das glauben, was sie sehen. Und für die gibt es jetzt was zu sehen, nämlich draußen im Rehgarten in Röhrsdorf, die Expo vom Sinai nach Sachsen. Stiftshütte aufgebaut, einmalige Sache. Ein missionarischer Versuch, etwas von unserem Glauben sichtbar zu machen und auch etwas zu tun zur Verständigung zwischen Juden und Deutschen. Einen Vorgeschmack habt ihr da draußen ja schon haben können, wo ihr euer ganzes Geld jetzt gelassen habt, bei dem Essen. Und jetzt seid ihr alle eingeladen, für die Expo zu werben und heute auch ein Opfer dafür zu geben. Denn es geht ja nicht nur darum, dass die Kamele da draußen jeden Tag ihr Futter kriegen, sondern es geht darum, dass wir Menschen dorthin kriegen, denen man bisher von Gott noch nichts erzählt hat, damit sie dort Gott kennenlernen und Jesus Christus finden. Da wir gerade bei Kamelen sind, Bernd, muss ich dich fragen, ob du weißt, wer das größte Kamel von Chemnitz ist? Du weißt es, du hast vorhin im Gottesdienst gut aufgepasst, das ist eben so eine Eigenschaft von dir. Aber ihr wisst nicht warum, wirklich, das bin ich. Vor einem Jahr, da haben wir hier am 10. Mai Jugendgottesdienst gehabt, das war Sonntag. Und das ist nämlich der Geburtstag von Bernd. Und ich habe das nicht gewusst. Und er war den ganzen Tag dabei, von früh um 9 von der Probe bis abends um 10, hat keinen Ton gesagt und ich, Idiot, auch nicht, weil ich es nicht wusste. Und morgen hat er also Geburtstag. Also es tut mir jetzt noch leid, dass ich es damals vergessen habe. Das war wirklich das Letzte. Heute bin ich der Erste, der ihm schon für morgen gratuliert. Ich habe ihm vorhin schon das Eintrittsgeld für ihn und seine Familie gegeben für die Expo, damit er da draußen hingehen kann. Bernd, du kriegst noch 5 Mark, damit du auch die Kamele noch füttern kannst hier. Komm. So. Da hinten ist der Fragekasten, wo jeder seine Fragen reinstecken kann. Da waren einige drin. Theo, kommst du dir nicht langsam blöde vor mit dem Lied Danke für die Freiheit? Schon die erste Strophe. Wer von uns Jugendlichen war 40 Jahre eingesperrt? Hast du natürlich recht. Für euch Jugendliche war es das ganze Leben. Für uns Ältere waren es 40 Jahre unseres Lebens. Ich fände es aber von euch Jugendlichen nicht schlecht, wenn ihr euch mal angewöhnen könntet, auch ein bisschen geschichtlich zu denken und in euer Denken die wenigstens die letzten 40, 50 Jahre eures Volkes mit einzubeziehen. Geht's weiter, Kritik an diesem Lied? Was soll das mit dem Danke für den Wohlstand? Mit jeder Mark, die wir spenden, hauen wir uns selber in die Pfanne. Wir gehen in den Laden und kaufen für ein paar Pfennige Bananen. Da ist die Mark, die wir spenden, wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Da hast du natürlich auch recht. Eine Mark ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber erstens mal ist eine gespendete Mark immer noch besser als eine gesparte Mark. Und zweitens mal verlangt Gott ja von dir nicht, dass du eine Mark spendest, sondern dass du den 10. Teil deines Einkommens Gott gibst. Den 10. sollst du ja geben. Wenn das alle Christen machen würden, da hätten wir weniger finanzielle Sorgen. Und drittens mal zwingt dich kein Mensch und Gott sowieso nicht, dass du teilst, spendierst, dankst. Du kannst dein Mittagessen ohne Dankgebet runterschlucken. Du brauchst kein Dankgebet sprechen, du brauchst keine Danklieder zu singen, aber ich bitte dich, reg dich nicht auf über Menschen wie uns, die Gott dankbar sind für alles, was er uns schenkt. Ich wundere mich, ich habe noch nie bei einem Lied so viel Kritik bekommen wie bei diesem Dankeslied. Es muss unwahrscheinlich schwer sein, sich bei Gott zu bedanken. Dann fragt jemand, wie er einem Alkoholiker helfen kann, weil ich weiß, dass er nur durch Gott von seiner Sucht loskommen kann. Was soll ich tun? Gleich hier um die Ecke ist jeden Freitag 18.30 Uhr Treffen von Alkoholikern und Suchtgefährdeten. Hier auf dem Lutherplatz, in der Gemeinschaft. Und wenn du nähere Auskünfte brauchst, dann ruf die Stadtmission an oder geh hin, 13 bis 16.30 Uhr, lass dir Informationen geben und gib sie diesem Alkoholiker und mach ihn auf diese Rettungsmöglichkeit aufmerksam. Kommen Tiere in den Himmel? Weiß ich nicht. Die Bibel sagt nichts drüber, die sagt nur, dass Menschen in den Himmel kommen können oder auch in den Himmel kommen sollen, wenn sie nämlich Jesus ihr Leben anvertrauen. Du hast gesagt, dass die Menschen nur mit Gott glücklich sind. Warum sind dann Nicht-Christen manchmal glücklicher? Ich habe mit Glücklichsein nicht gemeint, schöne Gefühle haben und immer Grund zum Lachen haben, sondern wenn ich Pech und negative Gefühle habe und Grund zum Heulen habe, und wenn ich dann mitten im Unglück weiß, ich bin ein Kind Gottes und Gott ist für mich da und Gott liebt mich und Gott tut mir nichts Böses und nichts in der Welt kann mich von Gott trennen. Also das ist Glück. Weißt du, als ich zur Beerdigung meiner Mutter hinter dem Sarg hergegangen bin, zum Grab, da habe ich natürlich geheult. Aber es hat wenige Momente in meinem Leben gegeben, wo ich so glücklich gewesen bin, wie auf diesem Weg zu dem Grab meiner Mutter. Weil ich in mir, tief in mir, dieses Wissen hatte. Sie hat an Jesus geglaubt, sie war ein Kind Gottes, sie ist erlöst, sie ist im Reich Gottes. Das ist Glück. Und von dieser Art von Trost und Glück, da haben die Gottlosen keine Ahnung. Und deswegen sagt die Bibel im ersten Psalm, Glücklich ist, wer nicht lebt, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel an denen nimmt, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich ferne hält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nahe am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es allen, denen Gott gleichgültig ist. Sie sind wie dürres Laub, das der Wind verweht. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen. Weil sie ihn abgelehnt haben, sind sie von seiner Gemeinde ausgeschlossen. Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben. So viel zu den Fragen. Jetzt habe ich noch die übliche bittere Pille am Ende, immer bei dem zweiten Gottesdienst. Liebe Freunde, wir müssen diese Kirche sauber verlassen. Und ich bitte darum, dass sich einige von euch hinterher einen Ruck geben und uns mithelfen, die Kirche zu säubern. Wenn wir die Kirche nicht gesäubert verlassen, müssen wir 200 Mark bezahlen. Also helft uns bitte, dieses Geld zu sparen. Und ein paar von euch, es wäre schön, die mal im Besen schon mal in der Hand gehabt haben, die uns helfen, hier ein bisschen mit sauber zu machen. Geht das klar? Heute hat es nicht geregnet, da sind wir auch schnell fertig. Ich bedanke mich schon vorher für eure Mitarbeit, ihr Lieben. Ich mache heute mal nicht mit Handzeichen, weil ich fest damit rechne, dass eine Besenbrigade zustande kommt. So, Einladung, nächster Gottesdienst hier am 13. Juni mit Andi und Frank. Draußen am Ende der Stolberger Straße, da steht ein Zelt, da findet jeden Abend 19 Uhr Evangelisation statt und an den nächsten drei Nachmittagen 17 Uhr Konzerte für junge Leute. Morgen das erste Konzert 17 Uhr mit Wolfgang Tost. Richtig. Aha.
Lied Nummer 2. Steh wieder auf. Sie hauen auf mich ein, bis ich den Halt verliere. Doch ich steh wieder auf. Ich werde abgeschossen, fliege vor die Tür. Doch ich steh wieder auf. Na, Tod und Dunkelheit. Siehte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Was uns bedrückt, das ist die eigene Bitterkeit. Doch wir stehen wieder auf. Uns macht verrückt die Angst in dieser großen Zeit. Doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Die Umgefallenen, die Stummen bitten wir, kommt doch steht wieder auf. Gebt euch nicht selber auf, noch brauchen wir euch hier. Kommt doch steht wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Sie legen uns aufs Kreuz, es geht mit uns bergab, doch wir stehen wieder auf. Sie legen uns am Schluss als Tote in ein Grab, doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Fürchtet sich nicht. Fürchtet sich nicht.
Bevor unser Gast hier hochkommt, muss ich erst noch eine Bemerkung loswerden. Ich habe selbstverständlich nicht vergessen, dass heute Muttertag ist. Und ich habe auch einen Blumenstrauß mitgebracht, der steht schon da vorne auf der Box drauf. Ich habe diesen Blumenstrauß mitgebracht, um damit alle die Mütter zu ehren, die ihre Kinder lieb haben und aufziehen und sich um die kümmern. Und dieser Blumenstrauß ist für eine Mutter, die eben deswegen, weil sie sich jetzt um ihre Kinder kümmern muss, heute nicht hier sein kann. Und das ist die Frau unseres heutigen Gastes, nämlich die Frau vom Lutz Schäufler, die vor kurzem ein viertes Kind bekommen hat. Lutz, wir grüßen dich und bitten, dass du deiner Frau das mitnimmst.
Ja, vielen Dank für die Grüße. Ich werde sie mitnehmen. Also wir haben heute schon einen schönen Tag erlebt. Wir sind mit unseren ProChrist-Mitarbeitern aus Aue bei der Expo gewesen und wunderschön war es. Und jetzt noch hier bei euch zu sein, also das gibt noch ein E-Punkt auf das I. Wenn man so durchs Land fährt, wir sind jetzt oft unterwegs gewesen, da sieht man viel Werbung in unseren Städten. Jeder will was von dir. Jeder will, dass du was kaufst. Selbst mit zensierten Frauenbrüsten wird inzwischen geworben. Sie werben um dich.
Sie werben um dich, auf Teufel komm raus. Was du haben musst, das redet man dir ein. Du verkaufst noch deine Seele, du verlierst dich selbst dabei. Was fehlt dir noch, um endlich glücklich zu sein? Was fehlt dir noch, um endlich glücklich zu sein? Zur Jagd nach Erfolg sind Starke gefragt, mit den Ellenbogen kämpfst du ganz allein. Was du hast, bestimmt dein Leben, was du willst, das ist dir klar. Was fehlt dir noch, um endlich glücklich zu sein? Was fehlt dir noch, um endlich glücklich zu sein? Kommst nie zu kurz, langst immer voll hin, nimmst das größte Stück und schenkst dir kräftig ein. Auch noch Gott willst du gebrauchen, jede Mode machst du mit. Was fehlt dir noch, um endlich glücklich zu sein? Was fehlt dir noch, um endlich glücklich zu sein? Wer immer nur nimmt, hat nichts in der Hand. Was du halten willst, das wird bald nicht mehr sein. Kannst dein Leben auch verschenken, für den Nächsten etwas tun, dann fehlt dir nichts, um endlich glücklich zu sein. Dann fehlt dir nichts, um endlich glücklich zu sein.
Man kommt immer wieder mal hin und wieder in die Situation, dass man sich fragt, was ist denn eigentlich beständig in meinem Leben, was ist denn das, wo ich mich dran festhalten kann? Wenn du dir heute irgendetwas kaufst, ist es morgen schon nichts Neues mehr. Und du merkst dabei immer wieder, bei allem, was du so erlebst, alles verfällt eigentlich. Was ist denn eigentlich das Stabile in unserer Welt? Was ist das, worauf man sich verlassen kann? Alles verfällt. Mit viel PS und sattem Sound fühlst du dich stark und wirst bestaunt. Mit viel PS und sattem Sound fühlst du dich stark und wirst bestaunt. Das Zeug, was Rost und Motten fressen, kannst du als Lebensziel vergessen. Alles verfällt, nichts bleibt bestehen. Himmel und Erde werden vergehen. Alles verfällt nur. Jesus bleibt, und wenn er ins Buch des Lebens schreibt, alles verfällt, nur Jesus bleibt, und wenn er ins Buch des Lebens schreibt. Selbst bei der Schönheitskönigin ist irgendwann die Schönheit hin. Selbst bei der Schönheitskönigin ist irgendwann die Schönheit hin. Häng ihr das Kinn erstmal in Falten, dann hockt auch sie im Club der Alten. Alles verfällt, nichts bleibt bestehen. Himmel und Erde werden vergehen. Alles verfällt nur. Jesus bleibt, und wenn er ins Buch des Lebens schreibt, alles verfällt, nur Jesus bleibt, und wenn er ins Buch des Lebens schreibt. Du fährst auf tausend Dingen ab, bist voll beschäftigt bis zum Grab. Du fährst auf tausend Dingen ab, bist voll beschäftigt bis zum Grab. Fährst du erst mal im Leichenwagen, ist es zu spät, nach Gott zu fragen. Alles verfällt, nichts bleibt bestehen. Himmel und Erde werden vergehen. Alles verfällt, nur Jesus bleibt. Und wenn er ins Buch des Lebens schreibt, alles verfällt, nur Jesus bleibt. Und wenn er ins Buch des Lebens schreibt. Manchmal geschieht es ihnen wieder, dass man an die Grenze kommt, dass man plötzlich merkt, alles, was es an Werten in meinem Leben bisher gegeben hat, alles, wo ich mich bisher festgehalten habe, das rinnt mir durch die Finger. Wenn zum Beispiel Leid in ein Leben hineinkommt, unerwartet Leid, unvorbereitet, wo man plötzlich merkt, was habe ich denn jetzt noch, was ist denn jetzt noch greifbar für mich, was gibt mir jetzt noch Halt für mein Leben?
Ich habe versucht, alles selber zu schaffen und hab meine Grenzen gespürt. Aus eigener Kraft die Probleme zu lösen, doch heute kann ich nicht mehr. Komm hilf mir, mein Herr, komm hilf mir. komm hilf mir, mein Herr. Wenn Arbeit sich türmte und ich sah kein Land mehr und fühlte mich elend und klein, ich hab mich gewunden, gekämpft und verloren, doch heute kann ich nicht mehr. Komm, hilf mir, mein Herr. Komm, hilf mir, mein Herr. Ich kann dir, o Herr, meine Schwachstellen zeigen, und du liebst mich so wie zuvor. Ich ruf wie der Blinde, wie Paulus und Petrus, o Jesus, ich kann jetzt nicht mehr. Komm, hilf mir, mein Herr. Komm, hilf mir, mein Herr. Ich habe versucht, alles selber zu schaffen und hab meine Grenzen gespürt. Ich ruf wie der Blinde, wie Paulus und Petrus, o Jesus, ich kann jetzt nicht mehr. Komm, hilf mir, mein Herr. Komm, hilf mir, mein Herr.
Ich bin jetzt vor kurzem erst 9 Tage unterwegs gewesen. Wir haben eine Konzerttour gehabt mit der Band Intro und mit dem Evangeliumsrundfunk, mit der Jungwelle, das ist der Jugendsender. Wir haben dann 9 Abende Konzerte gehabt, von Dessau bis an die Ostsee hoch. Und das schönste und für uns beste Konzert war in Celle gewesen. Nicht deshalb, weil es Celle war und nicht deshalb, weil es im Westen liegt, sondern weil 60% der Konzertbesucher Behinderte waren. Man kann es überhaupt nicht in Worte fassen, was die behinderten Menschen dort an Freude rübergebracht haben. Nur ein Beispiel, wir hatten am Abend dann auch das Angebot gebracht und haben gesagt, wer mit uns reden möchte, kann das gern tun. Wir sind so lange da, wie es Gespräche gewünscht werden. Wer mit uns beten möchte, kann es auch tun. Und da kam ein behindertes Mädchen auf mich zu und sagte, du, bet mal mit mir. Sag ich, mache ich gerne. Okay, ging's los. Haben wir gebetet, kamen wir noch mit Amen fertig. So, der muss auch noch mit mir beten. Und dann hat sie die ganze Band durchgebetet. Es war ein ganz tolles Erlebnis, wie erfrischend und offen behinderte Menschen sind. Und andererseits werden sie aber in unserer Gesellschaft an den Rand gedrängt. Nur ein Beispiel, in dem Spiegel wurde berichtet, dass eine deutsche Familie in der Türkei im Urlaub war. Und diese Familie hat dort im Hotel mit anderen ihr Mittagessen eingenommen. Und da waren auch Behinderte, die dort gegessen haben. Und da hat ihnen angeblich das Essen nicht geschmeckt, als sie nach Deutschland zurückkehrten. Da haben sie ihre Reisegesellschaft verklagt, haben gesagt, das Essen hat uns nicht geschmeckt, weil Behinderte mit dort gegessen haben. Sie haben Recht bekommen und haben Geld zurückerstattet bekommen. Das ist schlimm, wenn unsere Gesellschaft so weit ist. Ich denke nicht, die sind in unserer Gesellschaft die wahren Helden, die im Rampenlicht stehen, oder die, die sich die Diäten erhöhen und die Sozialausgaben kürzen, sondern die, die mit Leid jeden Tag zu kämpfen haben, mit Problemen und dabei ihr Leben meistern. Die sind die wahren Helden, und so weiß das nächste Lied, wahre Helden. Ich denke an die Schwachen, an die, die hilflos sind. Die Alte dort am Fenster, im Rollstuhl sitzt ein Kind. Ein Mann lallt unverständlich, ein anderer kann nichts sehen. Ich will an kranken Menschen nicht kalt vorübergehen. Warum müsst ihr so leiden? Wie haltet ihr das aus? Geduld ist eure Stärke, ihr macht das Beste draus.
ich kann es nicht begreifen. Ich weiß auch nicht warum. Ich steh nur da und staune und bleibe zu oft stumm. Ihr seid die wahren Helden, wie gut, dass es euch gibt. Ich kann von euch nur lernen, ich weiß, dass Gott euch liebt. Ihr seid die wahren Helden, wie gut, dass es euch gibt. Ich kann von euch nur lernen, ich weiß, dass Gott euch liebt. Ihr braucht oft fremde Hilfe, ihr möchtet manchmal schreien. Wenn wir euch nicht verstehen und lassen euch allein. Ihr werdet oft vergessen, ihr stört das Leben hier. Auch Spott müsst ihr ertragen und könnt doch nichts dafür. Seid die wahren Helden, wie gut, dass es euch gibt. Ich kann von euch nur lernen, ich weiß, dass Gott euch liebt. Ihr seid die wahren Helden, wie gut, dass es euch gibt. Ich kann von euch nur lernen, ich weiß, dass Gott euch liebt. Ihr lebt viel intensiver, als ich es selber kann. Ihr dankt für kleine Dinge, nehmt sie mit Freude an. Bei euch sehe ich den Glauben an Gottes Ewigkeit. Dort gibt es keine Tränen, da gibt es auch kein Leid. Seid die wahren Helden, wie gut, dass es euch gibt. Ich kann von euch nur lernen, ich weiß, dass Gott euch liebt. Oh ja. Ihr seid die wahren Helden, wie gut, dass es euch gibt. Ich kann von euch nur lernen, ich weiß, dass Gott euch liebt. Genauso wie mich und noch ein bisschen mehr.
Ich bin froh und dankbar, dass ich diesen Halt für das Leben kennenlernen durfte. Das ist Jesus Christus. Und ich hoffe auch, dass heute an diesem Tag viele diesen Halt finden für ihr Leben. Das nächste Lied ist ein Gebet, das erzählt davon, dass eben Gott in jeder Lebenssituation da ist und dass ich dafür sehr dankbar bin. Du bist da.
Du bist da, wenn ich schweige und ohne dich mein Leben führ. Du bist da, wenn ich wegseh vom Leid hinter der Wohnungstür. Du bist da, wenn ich weine und wenn sich mir kein Weg mehr zeigt. Du bist da, wenn Freunde gehen und es naht die Einsamkeit. Du bist da, wenn ich bete, dann glaube ich, dass du mich hörst. Du bist da, wenn ich durchdreh und wenn ich denk, dass du mich störst. Du bist da, wenn ich singe und anderen von dir erzähl. Du bist da, wenn ich dir folge und auf deine Hilfe zähl. Du bist da, wenn ich sterbe, auch Todesangst vertreibt dich nicht. Du bist da, im finstern Tunnel, im Dunkel grüßt mich schon dein Licht. Wahrheit, die nur weh tut, ist nicht wahr genug. Wahrheit ohne Liebe ist Betrug. Wahrheit, die nur aufdeckt, kommt aus hartem Herz, um nur Recht zu haben. Füllt sie Schmerz. Helfen kann uns allen Wahrheit, die auch liegt. Denn in harte Herzen Milde gibt. Helfen kann uns allen Wahrheit, die auch liegt. Die in harte Herzen Milde gibt. Liebe, die nicht wahr ist, reicht nicht tief genug. Liebe ohne Wahrheit ist Betrug. Liebe, die nur zudeckt, kommt aus falschem Herz. Um sich selbst zu schonen, scheut sie den Schmerz. Helfen kann uns allen Liebe, die nicht schont, wenn in halbem Herzen Lüge wohnt. Helfen kann uns allen Liebe, die nicht schont, wenn in halbem Herzen Lüge wohnt.
Die Worte, die in der Bibel stehen und die Jesus gesagt hat oder Menschen, die auf Gott gebaut haben, das sind meistens gelebte Worte. Nicht einfach so dahingesagt in irgendeine Situation hinein, sondern wirklich tief empfunden und gelebt. Ein Wort steht über diesem Jahr, die Jahreslosung. Das wollen wir gemeinsam mit euch versuchen. Sing's mal vor.
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, denn Gott ist Gott und was er will, ist gut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und frei ist der, der Gottes will und tut.
Versuch es mit.
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, denn Gott ist Gott und was er will, ist gut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und frei ist der, der Gottes will und tut. Man sagt uns zu, was du willst, das macht Spaß. Sei doch ganz locker, wer sich nur selber zum Maßstab nimmt, fällt glatt vom Hocker. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, denn Gott ist Gott und was er will, ist gut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und frei ist der, der Gottes Willen tut. Gott mehr gehorchen als den Menschen, denn Gott ist Gott und was er will, ist gut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und frei ist der, der Gottes Willen tut.
Wir singen nochmal die erste.
Man sagt uns, tu, was du willst, das macht Spaß. Sei doch ganz locker, wer sich nur selber zum Maßstab nimmt. Weltplatz vom Hocken. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, denn Gott ist Gott und was er will, ist gut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und frei ist der, der Gottes Willen tut. Gott sagt uns, geh mit der Zeit, das geht los. Mach's doch wie alle. Wer sich die Masse zum Maßstab nimmt, tappt in die Falle. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, denn Gott ist Gott und was er will, ist gut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und frei ist der, der Gottes Willen tut. Gott sagt uns, ich bin dein Herr, das steht fest. Ich bring dir Segen, wer Gottes Worte zum Maßstab nimmt, steht nicht im Regen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, denn Gott ist Gott und was er will, ist gut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und frei ist der, der Gottes Willen tut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, denn Gott ist Gott und was er will, ist gut. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, und frei ist der, der Gottes Willen tut.
Liebe Freunde, ein Wiederholungstäter steht vor Gericht. Und der Richter sagt, ich muss mich doch sehr wundern. Erst vor 4 Wochen wurden sie erwischt, als sie bei Aldi ein paar Socken geklaut haben. Und jetzt sitzen sie schon wieder hier, weil sie wieder ein paar Socken geklaut haben. Na ja, sagt der Angeklagte, Herr Richter, so ein paar Aldi-Socken, die halten eben nicht länger als 4 Wochen. Auch Petrus ist ein Wiederholungstäter. Er steht innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal vor Gericht. Nicht, weil seine Socken nicht länger gehalten haben, sondern weil er den Mund nicht länger halten konnte. Sie hatten ihm verboten, in der Öffentlichkeit den Namen Jesus zu erwähnen. Und Petrus hatte sofort wie aus der Pistole geschossen gesagt, Einspruch, euer Ehren, wird nichts draus, mache ich nicht. Er hat trotz Redeverbot weiter von Jesus gepredigt und jetzt landet er mit seinem Kumpel Johannes zum zweiten Mal vor Gericht wegen Widerstand gegen die Obrigkeit. Die Anklage lautet Ungehorsam gegen die Obrigkeit und die Antwort von Petrus lautet, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29, unsere Jahreslosung. Dieses Wort erspart lange Diskussionen. Dieses Wort muss jeder Christ auswendig wissen. Nicht bloß in dem Jahr, wo es wie diesmal als Jahreslosung dran ist, sondern immer. Denn nach diesem Wort muss der Christ immer leben und handeln. Der Gehorsam gegenüber Eltern und Vorgesetzten und der Obrigkeit und den staatlichen Behörden, das ist für uns Christen eine Selbstverständlichkeit. Wir sind ja keine Anarchisten. Aber dieser Gehorsam hört für uns selbstverständlich auf, wenn irgendjemand irgendetwas von uns verlangt, was gegen Gottes Willen ist. Dann gilt Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist eine Grundsatzerklärung. Genau wie zum Beispiel das erste Gebot. Das heißt, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. So, darüber wird nicht diskutiert. Genau wie über diese Grundsatzerklärung nicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, ist sozusagen die Konsequenz und Folge aus dem ersten Gebot. Ist ja klar, wenn Gott Gott ist, dann ist es für den Menschen das Beste, den Willen Gottes zu tun und sich nicht nach den Menschen zu orientieren. Weil das Leben des Menschen nur in Ordnung kommt, wenn der Mensch zu Gott kommt. Also ist die Hauptsache im Leben, zu Gott zu kommen, sich für ihn zu entscheiden, sich zu bekehren. Also hält sich Petrus nicht einen einzigen Satz länger bei seiner Grundsatzerklärung auf, sondern er hält auf der Stelle eine Bekehrungspredigt und sagt: Jesus, den ihr gehängt und getötet habt, den hat Gott auferweckt vom Tod, um euch Gelegenheit zur Bekehrung und Vergebung der Sünden zu geben. Bekehrung, da war's wieder mal raus. Dieses gefürchtete Wort, was schon Johannes den Täufer so unbeliebt gemacht hat, was Jesus so verhasst gemacht hatte, was bis heute viele Atheisten abschreckt, viele Christen aufregt, viele Theologen auf die Palme bringt. Bekehrung ist das rote Tuch für alle, die ihr Leben nicht Gott ausliefern wollen und die Gott nicht mehr gehorchen wollen als den Menschen. Denn Bekehrung heißt ja Lebensübergabe, heißt ja nicht mehr, ich bin der Chef, sondern ich ordne mich Gott unter. Bekehrung und Gehorsam, das sind seit jeher Reizworte. Die Menschen wollen einfach nicht ertragen, dass es eine Autorität gibt, die über ihnen steht, dass es Gott gibt, der ihnen sagt, wo es lang geht. Die Menschen können es einfach nicht ertragen, dass sie sich nach Gott und der Bibel richten sollen. Denn der Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, der bedeutet ja zunächst erstmal, Gott als Gott ernst zu nehmen. Also Gottes Wort ernst zu nehmen, also die Bibel ernst zu nehmen, denn da steht ja der Wille Gottes drin. Und wer seine eigene Meinung und die Meinung der Leute von heute höher stellt, also wer das menschliche Denken höher stellt als das Wort der Bibel, der gehorcht Menschen und ist Gott ungehorsam. Uns Christen ist das Denken ja nicht verboten, es gehört nur an die richtige Stelle. Die Bibel sagt mal, wir ordnen unser Denken unter den Gehorsam von Christus unter. Aber stattdessen, da wird ja heute von allen möglichen Bibelverdrehermännern an der Bibel rumgefummelt. Klare Aussagen werden einfach ausgehebelt, indem man sagt, da hat die Wissenschaft ganz neue Erkenntnisse. Oder so kann man das heute nicht mehr sagen. Und auf diese Unart und Weise, da werden dann Grundbegriffe der Bibel wie Bekehrung, Gericht, Sünde, Gehorsam einfach von der kirchlichen Speisekarte als ungenießbar gestrichen. Und was übrig bleibt, das ist schlappriges Liebesgesülze. Denn die Liebe wird dann auch nicht mehr im biblischen Sinne als Gehorsam, sondern im rein menschlichen Sinne als Gefühl verstanden. Und mit dem Wort Liebe, da lässt sich am Schluss alles rechtfertigen. Vom Ehebruch bis hin zur Mitarbeit bei der Stasi. Die geschah natürlich auch aus Liebe zur Kirche, um der Kirche Freiraum zu schaffen. Wer auf diese Art und Weise Weisungen von der Stasi entgegengenommen hat, der hat Menschen mehr gehorcht als Gott. Es ist einfach unvorstellbar, dass ein Mann wie Petrus sich auf so glattes Parkett begeben, wie es die Stasi ist, und dort nur rumgestolpt wäre. Der hat sich nicht mit der Tempelpolizei in irgendwelchen konspirativen Wohnungen getroffen, um mit denen einen Deal über Freiraum zu machen. Sondern er hatte den Freimut, einfach weiterzumachen, trotz Redeverbot weiter von Jesus zu predigen. Und alles auf eine einzige Karte zu setzen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So handelt ein Mensch, der den Heiligen Geist hat. Und auch den, so sagt Petrus hier, den gibt Gott nur denen, die ihm gehorchen. Es geht hier also ständig um das Wort Gehorchen. Und wenn euch das inzwischen schon auf den Wecker geht, dann könnt ihr ja verstehen, wie das den Leuten damals auf den Wecker ging, die diese Predigt sich anhören mussten. Als Petrus dieses Reizwort von Bekehren und Gehorchen ausspricht, da bringt das seine Richter so richtig zur Weißglut. Als sie das aber hörten, ging es ihnen durch und durch und sie beschlossen, die beiden zu töten. Es ging ihnen durch und durch. Da steht hier im Griechischen, es zersägte ihnen das Herz. Das heißt, die haben in ihrem tiefsten Innern ganz genau verstanden, wovon Petrus geredet hat. Die haben ganz genau begriffen, sie müssten sich ändern. Und genau das wollten sie nicht. Und deshalb wollten die nur noch eins, die Christen abschaffen. Diese Leute, die dauernd von Veränderung predigen, die müssen weg. Damit endlich Ruhe ist und damit sie endlich das machen konnten, was sie wollten. Das Jesusgeschwätz muss aufhören, dieser Bekehrungsrummel muss aufhören. Als sie das hörten, ging es ihnen durch und durch. Und sie beschlossen, sie zu töten. Zu töten, das muss man sich mal vorstellen. Die beiden haben ja gar nichts gemacht, außer dass sie geredet haben. Der Johannes und der Petrus. Die haben da gar nichts verbrochen, was die Todesstrafe wert ist. Das ist der blanke, blinde Hass, der sich hier ausspricht. Und so ist es geblieben, im Grunde genommen, bis heute. Vor der Forderung, Gott zu gehorchen und sich zu ihm zu bekehren, da kannst du nur zweierlei, also entweder du brichst zusammen und gehorchst oder du musst Gott hassen. Entweder du gibst zu, du hast falsch gelebt und du brauchst die Vergebung, oder du gibst Gott Kontra. Und nun gibt es Leute, die versuchen, sich da rauszuhalten und einer Entscheidung auszuweichen. Die sind weder für noch gegen Jesus, die sind tolerant, neutral, abwartend. Vielleicht habt ihr Christen recht, vielleicht auch nicht. Wird sich ja herausstellen, ich halte mich da raus. Abwarten und Tee trinken. Und der Erste, der diese Haltung eingenommen hat, das war ein gewisser Gamaliel, das war der berühmteste jüdische Gelehrte zur Zeit von Jesus. Der war wegen seiner Weisheit berühmt, also wenn der den Mund aufmachte, da hielten alle anderen den Atem an. Und der hält hier also vor Gericht eine lange Rede und erzählt aus der letzten Geschichte, dass es verschiedene Aufstände gegeben hat und die sind alle pleite gegangen. Und jetzt kämen nur die Christen und wollen auch einen Aufstand machen und alles umkrempeln. Und da gibt er einen Rat und sagt, ach, lasst doch diese Männer in Ruhe, lasst die Christen laufen. Denn wenn ihr Vorhaben von Menschen kommt, löst sich alles sowieso von selber wieder auf. Falls aber Gott dahinter steht, dann seid ihr machtlos. Das klingt nicht nur logisch, das klingt ja auch fromm. Gott hat eigenmächtige Bewegungen, die in der Geschichte hochgekommen sind, eben pleite gehen lassen. Und wenn die Jesusbewegung auch nur eine eigenmächtige Bewegung ist, so eine Macke, ein Strohfeuer, eine menschliche Sache, wird es auch pleite gehen. Und gesetzt im Fall, die Jesusbewegung ist wirklich von Gott, dann könnt ihr nichts dagegen machen. Also gilt in jedem Falle die Entscheidung der Zukunft oder Zeit überlassen, abwarten und Tee trinken. Das alles hört sich gar nicht so übel an, aber es ist trotzdem falsch. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens mal, der Gamaliel behauptet, in der Welt hat nur das Erfolg, was von Gott kommt, und was nicht von Gott kommt, hat keinen Erfolg. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Das stimmt schon. Viele Menschen und Bewegungen, die mal ganz gut losgegangen sind und die gottlos waren, die waren eine Weile da und dann sind sie wieder verschwunden. Angefangen zum Beispiel beim Pharao und seinem Großreich, mit den Weltreichen der Perser und der Römer und dem Großdeutschen Reich von Adolf Hitler und der allergrößten DDR von Honecker, und die sind ja alle eines Tages mal aus gewesen. In der Hitlerzeit, da gab es einen Jugendpfarrer, das war der Wilhelm Busch. Und der hat auch dauernd von Jesus geredet und deswegen haben die den dauernd ins Gefängnis gesteckt. Und eines Tages, da haben seine Vernehmer ihm mitgeteilt, dass sein Beruf als Jugendpfarrer überholt ist. Wir werden in Zukunft keine Jugendpfarrer mehr brauchen. Wir haben heute eine neue Weltanschauung. Das Christentum hat ausgespielt. Ich sage Ihnen, in 10 Jahren wird kein junger Mensch in Deutschland mehr wissen, wer Ihr imaginärer Jesus ist. Dafür werden wir sorgen. Das war 1938. Genau 20 Jahre später, 1958, da hat der Albert Norden, der Chefpropagandist von Walter Ulbricht, Folgendes gesagt. Eines Tages müssen die Pfarrer von allein aufhören, weil ihnen die Luft und das Geld ausgeht. Wenn ihnen in den nächsten Jahren die letzten alten Frauen weggestorben sind, dann können sie nur noch die leeren Kirchenbänke anplärren. Auf diese unbelehrbaren Finsterlinge verzichten wir gern, denn sie sterben schneller aus als die Auerochsen. Gott hat dafür gesorgt, dass diese Großfressen abgegessen haben und in unserem Land nichts mehr zu melden haben. Nicht immer kommt der Zusammenbruch so schnell wie bei den Nazis oder bei den Kommunisten. Aber eins ist klar, nichts kann auf dieser Welt ewig bestehen, was auf Gewalt, auf Unterdrückung und auf Lüge aufgebaut ist. Sondern Gott selber wird die Unterdrücker stürzen und die Unterdrückten nach oben bringen. So haben wir es doch selber erlebt. Und so hat es ja Gott auch in der Bibel schon geschrieben. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Und trotzdem ist die Behauptung des Gamaliel, dass alles, was gottlos ist, vergeht und nicht von Dauer ist, falsch. Es gibt Gottlosigkeiten, die dauern sehr lange. Das gibt zum Beispiel in unserem Land heidnischen Aberglauben, der ist älter als das Christentum. Gibt ja auch unter euch manche, die so rumrennen mit solchen Talismanen und Anhängern, heidnischen Zeichen, mit denen ihr Jesus beleidigt. Die Sünde ist älter als alles andere. Es gibt Lügen, die halten sich über Jahrtausende. Mancher ist gottlos bis in die Knochen und wird trotzdem steinalt. Die menschliche Dummheit ist auch steinalt. Man hat den Eindruck, die wird immer größer und die Engstirnigkeit wird immer breiter. Die Religionen wie der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus sind ja auch uralt. Aber dass etwas schon lange da ist, ist doch noch nicht der Beweis, dass es wahr ist. Und umgekehrt, es kann etwas von Gott sein und trotzdem von ganz kurzer Dauer sein. Jesus zum Beispiel, der Sohn Gottes, der ja von Gott kam. Der hat es ja noch nicht mal bis zur Rente geschafft. Mit knapp 30 Jahren musste der sterben. Als Verbrecher ist er an einem Kreuz gestorben. Und trotzdem hat Jesus von sich gesagt, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist weder alt noch jung, die Wahrheit ist eine Person. Jesus ist die Wahrheit. Und damit bin ich bei dem zweiten Grund, warum der Gamaliel nicht recht hat. Sein Ratschlag, abwarten, Tee trinken, das wäre ja schön und gut, wenn es sich hier nicht um die Entscheidung für Jesus handeln würde. Das geht doch nicht darum, in aller Seelenruhe abzuwarten, ob die Kirche abstirbt oder nicht. Sondern es geht um dein ewiges Seelenheil, ob du den ewigen Tod stirbst oder das ewige Leben hast. Es geht um Jesus, der gesagt hat, wer mich hat, hat das Leben und wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Wegen diesem Jesus ist Petrus angeklagt. Und in seiner Rede hat er seinen Anklägern gesagt, ich lese das nochmal vor, Jesus, den ihr gehängt und getötet habt, den hat Gott auferweckt vom Tod, um euch Gelegenheit zur Bekehrung und Vergebung der Sünden zu geben. Man muss sich mal vorstellen, zu wem Petrus hier redet. Der redet ja zu den Mördern von Jesus. Vor ihm sitzen die Richter, die Jesus verurteilt haben. Die haben den Tod eines Unschuldigen auf dem Gewissen. Und keiner von denen, auch der Gamaliel nicht, keiner von denen kann sagen, dass er ohne Sünde wäre. Und wenn es damals eine Gruppe von Menschen gegeben hat, die Vergebung ganz besonders nötig hatten, dann war es die Gruppe von diesen 70 Männern. Und denen, da kannst du mal sehen, wie groß Gottes Liebe ist, denen bietet Gott durch Petrus die Vergebung ihrer Schuld an. Vergebung gibt es aber nur für den, der seine Schuld bekennt und seine Schuld bereut, der sein Leben Jesus gibt, der sich für ein Leben mit Jesus entscheidet. Es dreht sich alles um diesen Punkt der Entscheidung. Die Luft ist sozusagen dick voll von Entscheidung. Und da rät dieser Gamaliel, entscheidet euch nicht, noch nicht. Wartet noch. Es kann eben einer steinalt und gelehrt und berühmter und wissender Mensch sein, und trotzdem falsche Ratschläge geben. Der Ratschlag des Gamaliel ist falsch. Und wenn dir dein eigener Pfarrer oder irgendein berühmter Christ sagt, entscheide dich noch nicht, bekehre dich noch nicht, warte ab, dann ist das falsch. Höre nicht auf solche Menschen. Gott sagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich sage dir, entscheide dich jetzt, heute, sofort. Du hast auch in deinem Leben Schuld. Für dich ist doch Christus auch am Kreuz gestorben. Du brauchst doch auch Vergebung deiner Sünden. Und selbst wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was ich für Sünden begangen haben soll, ich habe gar nichts weiter Böses getan, ich habe weder geklaut noch irgendwas. Die eigentliche Sünde, das ist die, die die alleranständigsten Menschen auch haben. Wenn nämlich ein Mensch sagt, ich brauche Gott nicht, da kann er noch so gut und noch so anständig sein, da braucht er nie kriminell geworden zu sein. Einer, der das sagt, ich brauche Gott nicht, ich lebe ohne den, das ist ein Sünder. Sünde sein, das hat mit anständig und unanständig sein zunächst mal überhaupt nichts zu tun, das ist eine Einstellung gegenüber Gott. Und aus dieser Einstellung, da folgen dann natürlich auch verkehrte Handlungen, die Bibel Sünde nennt. Und die gibt es da auch in deinem Leben. Du hast da auch die Vergebung nötig. Und deswegen bitte ich dich anstelle von Jesus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich doch versöhnen mit Gott. Ich weiß nicht, ob Gott den Männern von diesem Gerichtshof nochmal die Chance der Bekehrung gegeben hat. Ich weiß nur, dass an dem Tag, wo Petrus vor ihnen stand und predigte, da hatten sie diese Chance. Und ich weiß nicht, ob Gott dir nochmal die Chance der Bekehrung gibt. Ich weiß nur, dass du sie jetzt hast, wo ich zu dir rede. Und deshalb rate ich dir, verschiebe die Entscheidung nicht, sondern greif zu. Der Gamaliel, der war sozusagen zum Greifen nahe an Jesus dran. Aber der hat nicht zugegriffen. Der hat nichts begriffen. Der hat einfach nicht begriffen, dass dort, wo von Jesus geredet wird, es um eine Entscheidung geht. Der hielt es ja immerhin für möglich, dass Jesus von Gott sein könnte. Aber eben nur eventuell, vielleicht, der Gamaliel, der hat sich nicht entschieden. Der wählt nicht. Der lässt alles in der Schwebe. Gamaliel ist ein toleranter Mensch. Der sagt, ich habe nichts gegen die Christen, ich habe nichts für die Christen. Ich habe meinen Glauben, habt ihr euren Glauben. Es soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Und als er seine Rede gehalten hat, da schließen sich alle anderen seinem Toleranzgedanken an. Bloß wie die in Wirklichkeit denken, was Machthaber dieses Schlages in Wirklichkeit für Menschen sind, das zeigt der Fortgang der Geschichte. Die lassen nämlich die Apostel nicht laufen, sondern die lassen die auspeitschen. Also nicht die angeblich intoleranten Christen, sondern die so toleranten Nichtchristen, das sind diejenigen, die rohe Gewalt anwenden. Jetzt zeigt sich mal, dass das ganze liberale und humanistische und hochgeistige Toleranzgeschwafel nichts weiter ist als versteckter Jesushass. Und es zeigt sich, dass Jesus recht hat mit seiner Behauptung, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Die hätten ja die Apostel in Ruhe lassen können. Die hätten sie nach Hause gehen lassen können. Aber sie haben sie auspeitschen lassen. Und auspeitschen, das ist die Strafe, die in ihrem Schweregrad als letztes vor der Todesstrafe steht. 39 Hiebe mit einer dreigliedrigen Peitsche, wo Knochen und Eisenstücke drin sind, auf den nackigen Rücken. 40 Schläge weniger eins. Also wenn du diese Tortur hinter dir hast, da hörst du die Engel singen. Und tatsächlich so ist das. Petrus und Johannes, die hören die Engel singen. In ihren geschundenen Körpern, da lebt eine Seele, die bei Gott geborgen ist und die unantastbar und unangreifbar ist für die Folterwerkzeuge der Christushasser. Und trotz des Blutes, das ihnen den Rücken runterläuft, und trotz der Tränen, die ihnen das Gesicht runterlaufen, da laufen die voll Freude nach Hause. So steht das hier. Also das ist das Größte in dieser Geschichte. Das lese ich euch jetzt vor. Man rief die Apostel wieder rein, peitschte sie aus und ließ sie frei, verbot ihnen aber weiterhin öffentlich von Jesus zu sprechen. Die Apostel aber verließen den Rat voll Freude, weil Gott sie für wert gehalten hatte, für Jesus zu leiden. Das ist doch mal eine Veränderung. Petrus, der gleiche Mensch, der vorher Angst hatte, für Jesus leiden zu müssen, der ist jetzt voll Freude, für Jesus leiden zu dürfen. Und unbelehrbar und unverbesserlich, da geht er den Weg des offenen Bekenntnisses. Unbeirrbar verkündigten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern die gute Nachricht, dass Jesus der versprochene Retter ist. Siehst du, so ist das, wenn man Gott mehr gehorcht als den Menschen. Und denen, die Gott mehr gehorchen als den Menschen, denen hat Jesus dreierlei versprochen. Sie werden äußerlich verfolgt, innerlich frei und unendlich glücklich sein. Lasst uns jetzt beten. Lutz, kommst du.
Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass dein Wort uns Anweisungen und Richtlinien für unser Leben gibt. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir dir gehorchen, unser Leben glücklich wird, egal welche äußeren Umstände uns erwarten. Herr, hab Dank, dass du immer bei uns bist und dass du immer wieder zur Entscheidung rufst und uns die Chance gibst, für dich uns zu entscheiden. Herr, und alles, was uns bewegt, das legen wir in die Worte, die du deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Es kommt die Band, es kommt das Schlusslied. Wir stehen dazu auf.
Was wir meinen, sagen wir, sagen's frei heraus. Wenn es Not tut, schweigen wir, halten Schläge aus. Wir wollen Hoffnung sein, wo man verzagt. Wir wollen geduldig sein, wo man nur klagt. Wir wollen anders sein. Was wir meinen, sagen wir, sagen's frei heraus. Wenn es Not tut, schweigen wir, halten Schläge aus. Wir wollen friedlich sein, wo man nur sieht. Wir wollen wahrhaftig sein, wo man belügt. Wir wollen anders sein. Meinen, sagen wir, sagen's frei heraus. Wenn es Not tut, schweigen wir, halten Schläge aus. Wir wollen Lichter sein in Dunkelheit. Wir wollen gemeinsam gehen in Einsamkeit. Wir wollen anders sein. Wir meinen, sagen wir, sagen's frei heraus. schweigen wir, halten Schläge auf. Was wir meinen, sagen wir, sagen's frei heraus.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch. Amen.